Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geratet. Schweizerisch seit 1884.
Ja, das ist die Ausgabe vom 25. September 2025. Camilote, Markus Somm und Giuseppe Grazia. Das ist ein Bern einfach Spezial mit dem Giuseppe Grazia. Die meisten, die das hören, kennen den sowieso. Aber wir sagen es jetzt noch einmal, er ist Publizist und Kommunikationsberater. Und jetzt, und das ist der Anlass von unserem Gespräch, neu Herausgeber vom Schweizer Monat, einer der ältesten liberalen Zeitschriften in diesem Land. Giuseppe, herzlich willkommen.
Danke vielmals für die Einladung.
Sehr gern geschehen. Zuerst aber noch kurz einen Spot in eigener Sache. Abo, Abo, Abo. Jetzt ein Abo nochmal lösen für den Nebelspalter.ch. Dann könnt ihr erstens den ganzen Nebelspalter nutzen und zweitens natürlich auch Bern einfach am besten unterstützen. Ihr könnt aber neuerdings den Bern einfach auch unterstützen, indem ihr eine Spende macht, zum Beispiel einen 5-Lieber. Dann könnt ich und Gami wieder mal ein gutes Glas Wein trinken miteinander oder irgendetwas. Wenn ihr einfach irgendwo das Gefühl habt, hey, alles muss ja nicht immer gratis sein. Ihr könnt auch mal Journalismus, der wertvoll ist, unterstützen. Dann könnt ihr das sehr, sehr einfach jetzt machen. Am Schluss von den Shownotes von dieser Sendung. Gut, Giuseppe. Erstens muss ich ganz ehrlich sagen, gratulieren. Ich finde das sehr gut. Der Schweizer Monat ist ja auch eines von den wenigen dissidenten, liberalen bis libertären Medien in diesem Land. Und das ist wichtig, dass das eine kräftige Stimme bleibt. Und der Giuseppe Grazia ist eine von der kräftigsten Stimmen jetzt schon gewesen. Man hat ihn immer wieder gelesen, man hat ihn immer gehört. Einer von der, ja, muss ich jetzt ehrlich sagen, einer von den gescheiden Zeitgenossen, die wir haben. Giuseppe, was hat dich jetzt bewogen, das zu übernehmen?
Also, es ist erstens einmal eine grosse Ehre, dass ich überhaupt angefragt worden bin, weißt du? Und zweitens ist es ja natürlich schon so, dass wir, ist eine super Doppelfunktion eben, weißt du? Ist nicht nur publizistisch, sondern eben auch verlegerische Aufgabe. Also, du hast eigentlich repräsentative Aufgabe. Du kannst, gehst auf die Suche nach mehr Unterstützung. Und in der heutigen Zeit ist das so wichtig, dass man zusammenhält und dass man eben eigentlich schaut. Weil wir haben einen Graben, weißt du, einen riesigen Graben zwischen der veröffentlichten Meinung, die linksgerührt prägt ist mit dem Mainstream, und der tatsächlichen Meinung im Volk. Da geht so weit auseinander. Die meisten Leute sind bürgerlich, liberal und vernünftig und da sind die meisten Leute in den Medien nicht. Und darum brauchen wir noch mehr Unterstützung und noch mehr. Also eine geistige Landesverteidigung vom Liberalismus brauchen wir heute. Und das ist natürlich sehr ehrenvoll und reizvoll.
Jetzt lassen wir uns vielleicht über die liberale Landesverteidigung reden. Für die, die den Schweizer Monat tatsächlich noch nicht kennen, ist das jetzt in dem Moment, dass wir darüber reden. Was kannst du uns auch so ein bisschen über die Geschichte und die Bedeutung des Schweizer Monats sagen?
Also du hast eigentlich seit 1921 hast natürlich eine Tradition von der Verteidigung von der Freiheit. Und zwar geistig gesehen, auch nicht nur jetzt wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Und das war immer nötig, selbstverständlich. Und hat auch die besten Autoren. Wenn du auf Wikipedia gehst, schaust du, welche Autoren die schon hatten. Da sind Nobelpreisträger dabei und so. Also, das ist ein Top-Produkt, oder? Aber eben, wenig kennen es eigentlich. Ich staune, wie wenig Leute, die ich getroffen habe jetzt in den letzten Wochen, die ich gefragt habe, die gesagt haben, ja, das kenne ich. Es sind einige, die es nicht kennen. Auch Leute aus der Wirtschaft, zum Teil. Da bin ich ein bisschen verschrocken. Und da muss ich natürlich ändern.
Gut, man muss ehrlicherweise sagen, weil wir sind ja selber selbstkritische Historiker und so weiter, hat eine kurze braune Phase gegeben, eine Fröntler-Phase. Hans Oehler hat der geheissen, ist mal Redaktionsleiter vom Schweizer Monat, ganz eine kurze Phase. Aber dann, und das ist eben der Punkt, man hat es sehr schnell korrigiert und nachher in den 50er, 60er Jahren, genau wie du sagst, war es ein Leuchtturm gewesen vom liberalen Gedankengut in der Schweiz. Die besten liberalen Publizisten haben dort veröffentlicht. Das ist wirklich genau wie du sagst, wenn man auch ins Archiv geht, wo digital zugänglich ist, eine riesen, riesen Tradition. Und ich sage es noch einmal, grosse Freude, dass du jetzt die Tradition kannst weiterführen. Der Ronny Grob hat das gut gemacht, oder? Das ist dein Vorgänger. Der Ronny Grob, den wir ja auch gut kennen, hat das sehr gut gemacht. Und man kann es jetzt einfach weiterhin sehr gut machen. Und wie du es gesagt hast, es ist unglaublich wichtig, ich möchte auf das ein bisschen eingehen. Die veröffentlichte Meinung und das, was die meisten Leute in diesem Land denken. Und das klingt jetzt immer so fast ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber es ist einfach so. Ich meine, 76% der Journalisten selber sagen in einer Studie von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften selber, wir sind links. Wir sind links und sie haben ein gutes Gewissen dabei. Und sie finden natürlich auch, sie sind so genial, dass sie objektiv sein können, obwohl sie eine andere Weltanschauung haben als die meisten Leute in diesem Land. Und von dem her vielleicht die Frage, wie ist das passiert? Weil letztlich, ich glaube nicht, das ist vor 30 Jahren, ist die Diskrepanz nie so gross gewesen. Was ist passiert? Und es ist ja ein Phänomen, das den ganzen Westen betrifft, muss man ja ehrlich sein. Giuseppe.
Also ich glaube, liberale Menschen und Leute, die quasi einfach etwas Gescheites zu tun haben, unter dem Tag arbeiten, Firmen aufbauen, Arbeitsplätze arbeiten oder einfach die Freiheit verteidigen, die arbeiten einfach und haben sich zu wenig gekümmert um die Akademien. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Man hat die Akademien vernachlässigt, man hat das Mediensystem vernachlässigt, man hat in dem Sinne den Bereich Kultur und Öffentlichkeit und Bildung ein bisschen vernachlässigt die letzten Jahrzehnte, hat einfach geschafft und hat gemeint, er langt. Und ich sehe das im Fall heute noch, wenn ich mit Leuten rede, gerade jetzt auch über den Schweizer Monat rede und sage, er möchte mehr unterstützen, oder? Alle Medien und alle Leute, die sich kümmern um den Kulturchange, müssen er unterstützen, dann sagen die ja schon, aber das zahlt sich ja jetzt nicht aus, oder? Und Unternehmer sind oft zurückhaltend und haben ein bisschen Angst vor Imageverlust. Und das führt dazu, dass du alles den Linken überlässt. Ob das jetzt die Bildung ist, Kultur oder Medien. Du überlässt das denen und dann musst du dich nicht wundern, wenn du irgendwann von den jungen Akademikerinnen und Akademikern nur noch Linke hast, die überall reinkommen, oder? Auch in die Verwaltung im Übrigen. Und das zahlen wir jetzt einen Preis dafür, dass, für die Vernachlässigung, nämlich, dass da an der Schaltstelle überall Linke sitzen.
Ich glaube auch, wenn du über die Vernachlässigung redest, finde ich das ein gutes Stichwort. Müssen wir uns als Journalisten nicht auch ein bisschen selber bei der Nase nehmen, dass wir zu wenig dafür gesorgt haben, dass Leute aus ganz unterschiedlichen Berufen den Einstieg in Journalismus schaffen mit ihrer Erfahrung, die sie haben, dass wir eigentlich Journalisten angezüchtet haben, sind alles Akademiker, eher mit einer linken Tendenz schon von der Uni gekommen, aber dass wirklich Leute, die eine Lehre gemacht haben, eigentlich praktisch gar keine Chance mehr haben, in den Journalismus reinzukommen, dann ist das Resultat eigentlich nur die logische Konsequenz.
Das finde ich sehr gut von dir gesagt, ja. Finde ich sehr gut, ja, weil die Akademisierung quasi vom Beruf führt automatisch zu einem Linksdrall. Mumol, da hast du recht, das ist so. Aber weißt du, ich meine, wieso haben wir die Akademie nicht auch gleichzeitig im Blick? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Wieso? Wieso haben wir da vernachlässigt? Übrigens auch Kulturszene.
Aber Giuseppe, warum eigentlich? Ich meine, wenn man jetzt die bürgerliche Schweiz anschaut, sagen wir eben, zur Zeit vom Kalten Krieg. Ich meine, der Kulturbetrieb, auch die Unis und so weiter, das haben immer eine starke Schlagseite nach links gehabt. Das ist ein bisschen die Geschichte der Intellektuellen im Westen, ist, dass die meisten antikapitalistisch sind, kommunistisch, sozialistisch, auch antisemitisch, ist auch eine schöne Tradition unter den Intellektuellen. Sie haben Mühe mit dem kapitalistischen System und nur eine Minderheit hat immer das hochgehalten. Und trotzdem, und gerade in der Schweiz, wo man halt nicht so viele Intellektuelle hatten, die Bürgerlichen haben doch Kultur geprägt, oder? Ich meine, die meisten Zeitungen sind früher, ja, entweder liberal oder konservativ. Theater, natürlich, Schauspiel aus Zürich hat eine lange linke Tradition, aber sonst auf dem Land oder so, Theater, das ist, der ganze Kulturbetrieb war nie so links gewesen, wie er jetzt ist. Und von den Universitäten wollte ich gar nicht anfangen. Und natürlich auch die Volksschulen, das ist ganz extrem, oder auch die Oberstufen, das ist alles heute links. Das haben die Bürgerlichen früher noch nicht so vernachlässigt. Du hast vorher einen Grund gebracht, sie arbeiten, aber ich meine, man hat auch in den 50er Jahren geschafft, wahrscheinlich noch mehr geschafft. Also warum haben die Bürgerlichen, und ich finde, wenn man es datieren ist 70er, 80er Jahre die Schlüsselzeit einfach abgehängt. Und das Gefühl gehabt, das interessiert uns nicht mehr. Eben auch zum Beispiel Film, so ein wichtiges Kulturgut, kein einziger wirklich bürgerlicher oder liberaler Regisseur, außer vielleicht Michael Steiner. Warum haben wir das so vernachlässigt?
Ja, das ist im Fall wirklich ein Rätsel. Vielleicht ist ein Vorschlag jetzt von mir, vielleicht ist es einfach so, dass die ganze geistige Sphäre von der Auseinandersetzung, der sogenannte Kulturkampf, das ist ein zugespitztes Wort, aber einfach die geistige Auseinandersetzung von der Zeit, vielleicht einfach nicht wichtig gefunden, nicht wichtig genug. Haben gefunden, lieber Geld machen, lieber aufbauen. Sind vielleicht eher die Aufbauer und Schaffertypen, weißt du? Und auch vom Lebensstil, eher calvinistisch, oder? Also schaffen, Erfolg haben. Und dann einfach vergessen, dass du, wenn du die geistige Auseinandersetzung mit der Zeit nicht führst und wenn du nicht Stimmen und auch die Medien unterstützt, wo die führen, die deinem Sinn, oder? Im Namen von der Freiheit mitführen. Wenn du das nicht machst, dann zahlst du nachher den Preis, nämlich deine eigene Freiheit, auch die Handelsfreiheit wird immer mehr eingeschränkt. Vor allem, wenn die Verwaltung, wenn du jetzt die EU anschaust, das ist im Prinzip ein riesiges Büro. Das ist, ganz, das ist einfach das ist ein Büro. Das ist eine Sitzung nach der anderen, ein Paper nach der anderen, nach dem anderen und fertig. Das ist ein Quatschclub, ein Büro, oder? Und wenn du natürlich dazu lässt, dann hast du irgendwann selber auch keine Freiheiten mehr. Also es ist wie, ich habe das Gefühl, die haben keinen Zusammenhang im Kopf hergestellt zwischen der eigenen Handlungsfreiheit, die sie jetzt noch haben, oder? Und der geistigen Auseinandersetzung mit der Zeit, wo sie einfach den Link überlassen haben. Die haben wirklich keinen Zusammenhang hergestellt.
Jetzt vielleicht, wie siehst du da denn deine Aufgabe jetzt als Herausgeber? Was ist das Ziel mit dem Schweizer Monat, wenn wir eben die Problemsituation anschauen, die wir jetzt hier im Gespräch angesprochen haben?
Also ich würde sagen, zwei wesentliche Sachen. Das erste ist die geistige Auseinandersetzung als relevante, hochrelevante Auseinandersetzung für Finanzgeber und für Unterstützer ins Spiel bringen und sagen, hey, wir müssen zusammenheben, wir brauchen eine geistige Landesverteidigung vom freiheitlichen Denken, oder? Und da ergibt sich nicht allein, da geht, und das zahlt sich auch nicht sofort aus, da musst du investieren in die Zukunft, oder? Und zweitens, man braucht mehr Reichweite, wir müssen viel mehr Leute erreichen, viel mehr Menschen erreichen, die ja warten auf eine robuste, kluge Stimme, die sagt, hey, ihr seid nicht allein. Die 70%, die keine Stimme haben in den Medien heute, oder? Von dem linken Mainstream, sind nicht unvernünftig, sondern sie sind die Vernünftigen. Nur sind sie aber oft allein und sie hören sich nicht gespiegelt. Weder in der politischen Debatte hören sie sich nicht gespiegelt, noch in der medialen Debatte im Mainstream. Und das ist unsere Aufgabe. Also, ich zusammengefasst, mehr Unterstützung, finanziell und ideell, und mehr Leute erreichen und ihnen zeigen, ihr seid nicht allein, ihr seid die Vernünftigen. Die anderen sind irrational.
Du bist ja auch Kommunikationschef von einem Bischof, vom Bischof von Chur. Zum anderen Thema, das wir vorher angesprochen haben, ich glaube, vor allem wenn man es vergleicht mit Amerika, ich glaube, die Bürger haben das alles auch vernachlässigt, weil sie sich vom Christentum abgewendet haben. Das, glaube ich, ist einer der wichtigen Gründe, warum die Liberalen und Konservativen wieder Boden verloren haben. Und sich auch nicht mehr interessiert haben für Kultur, weil letztlich, sind wir ehrlich, wenn man Kultur anschaut, in unserem christlich-jüdischen Umfeld. Die Religion hat Kultur getrieben, oder? Ich meine, Musik, Bilder, auch die Literatur ist so stark geprägt vom Glauben. Und wenn du den Glauben aufgibst, dann bist du eigentlich schon mal ziemlich weit weg von der Kultur und dann kannst du eigentlich nur noch die kommunistische Agitprop-Propaganda als Kultur bezeichnen. Und wir haben ja, ich meine, der Kulturbetrieb hat sich ja selber in die Luft gesprengt, seit der Links ist, weil die Linken eigentlich auch Kultur nur zerstören können. Die sind wirklich keine Grundlage. Also ich habe ein das Gefühl, vor allem auch wenn du schaust in Amerika, das ganze Revival von der Konservativen ohne Christentum undenkbar.
Es ist schon spannend, gerade beim Charlie Kirk ist das ja etwas, wo man sehr gut sieht, wie viele junge Leute auch ihn nicht nur als politische Stimme ja wahrgenommen haben, sondern auch gesehen haben, wie wichtig ja für ihn der Glauben ist, wie wichtig er das in seine politischen Positionen auch einbaut und das als Erklärung braucht. Und wenn man die Trauerfeier ja gesehen hat in dem riesigen Stadion, wie viel es da auch um religiöse Symbolik, Religionswort gegangen ist, ist natürlich schon etwas Neues, was ich jetzt so noch nie wahrgenommen habe im politischen Diskurs, wie eng das kann mit dieser Religion verbunden sein.
Ja, ja, nein, es ist vielleicht in den USA auch viel selbstverständlicher, dass du dich auf Gott berufst oder auf christliche Essentials berufst. Dort ist das wie nicht, der stoss dort nicht vor den Kopf. Es gibt eine Debatte von den Gegnern, aber bei uns wäre ja bizarr, wenn ein Bundesrat plötzlich sich auf Gott beziehen, oder? Das wäre ja bizarr. Also das ist wie selbstverständlicher dort, von der Kultur her, von der ganzen politischen Kultur. Aber ich würde schon sagen, es ist ein grosser Verlust, wenn du meinst, vielleicht, man kann es vielleicht so zusammenfassen, die Linke meinen oder das linke Denken, also das marxistische, materialistische Denken geht davon aus, dass du den Kapitalismus musst abschaffen, damit die Gesellschaft besser wird, also Privateigentum abschaffen und all diese Sachen, oder? Und unsere eigenen Leute, also die bürgerlich-liberalen, gehen davon aus, dass die Freiheit eine Art Perpetuum mobile ist. Also wir haben da jetzt installiert und da erhält sich quasi selber. Und wir müssen da nicht mehr, wir müssen nur noch arbeiten und schauen, dass wir die Familie durchbringen und die Firma aufbauen. Aber das stimmt natürlich nicht. Also du hast eine fatale Vernachlässigung. Also Freiheit ist kein Perpetuum mobile. Wirklich nicht. Das verhält sich nicht allein. Und der Alexis de Tocqueville hat schon gesagt, das berühmte Zitat von ihm lautet ja, die Despotie kann auf Religion verzichten, die Freiheit nicht. Und er meint natürlich nicht irgendeine Religion, er meint das Christentum.
Mhm, mhm. Ja, ich meine, auch unser ganzer Freiheitsbegriff, oder? kommt ja aus dem Christentum. Also das ist ja auch etwas, wo die Linken extrem gut verdeckt haben in den letzten 20, 30 Jahren. Das alles da, was sie tun, sich auch immer auf die Aufklärung beziehen. Und das ist ja ihren Fetisch fast. Aufklärung ist undenkbar ohne die christlich-jüdische Tradition. Das kommt aus dieser Religion raus. Deshalb haben wir das im Islam so nicht können beobachten. Und im Hinduismus auch nicht. Und im Buddhismus, tut mir leid, auch nicht. Das ist einzigartig. Die christlich-jüdische Tradition, der Glaube hat das erst ermöglicht. Und deshalb, ich muss ich ehrlich sagen, ich bin noch nicht so weit, dass ich wieder an Gott glaube. Aber ich muss euch sagen, ich bin absolut überzeugt, dass alles unsere ganzen Bemühungen, ob es jetzt liberal ist oder konservativ, die fruchtet nicht, wenn wir nicht den religiösen Hintergrund wieder aktivieren. Das ist ganz wichtig. Dejan Hirsiali hat das mal ganz, ganz schön gesagt. Oder? Sie hat gesagt, unsere Kultur oder unsere politische Kultur, auch unsere Freiheit, alles, unsere Demokratie und so weiter, das sei so ein bisschen wie cut flowers. Oder? Das sei wie ein Blumenstrauß, den man abgeschnitten hat. Man hat die schönen Blumen abgeschnitten. Sie sind jetzt noch in der Vase. Man kann sie anschauen, ist wunderschön. Aber in zwei Wochen sind sie kaputt, weil sie keine Wurzeln mehr haben. Wir haben uns abgeschnitten von den Wurzeln. Wir haben unsere ganze Kultur und eben auch unsere politischen Haltungen abgeschnitten von der Religion. Und für die Linke ist das kein Problem. Dort ist ja das Programm. Das ist ein Programm. Es führt zwar in totalen Nihilismus, wo wir jetzt sehen, sie ruinieren ja alles. Aber immerhin sind das Problem nicht. Und bei den Konservativen und den Liberalen, glaube ich, man kommt nicht drum herum. Und deshalb finde ich es interessant, oder? Du, wo jetzt eben auch als Publizist, du hast auch viel über christliche, religiöse Themen geschrieben. Kann man das erwarten vom Schweizer Monat, dass ihr da die Diskussion stärker noch führt, als das bisher bekannt war, auch bei uns im Nebelspalter? Wir sind da auch unterentwickelt.
Ja, vielleicht oder kann man es auch so mal erklären, vielleicht, weil es ist, glaube ich, auch für viele Leute nicht wirklich verständlich, dass du einen Zusammenhang herstellst überhaupt zwischen deiner religiösen Tradition und einem freiheitlichen Denken. Für viele Leute ist das ja ein Widerspruch, oder? Und das muss man wie neu ins Spiel bringen und auch vielleicht erklären. Und wer uns jetzt zuschaut, meine, eine gute Empfehlung für mich ist immer das Buch von Larry Siddentop. Vielleicht kennst du das auch, kennt ihr das auch? Larry Siddentop, die Erfindung des Individuums. Ist vor vielen Jahren schon erschienen, ist ein Bestseller in vielen Sprachen. Und das ist so ein Oxford-Professor für Geistesgeschichte. Ich glaube, ein Atheist. Und der schreibt eigentlich von der Antike bis heute Entwicklung von der Idee vom Individuum, dass das, was das überhaupt ist, der Personenbegriff, oder? Und er sagt in dem Buch im Prinzip, du hast die Idee von der Person, hängt eigentlich fest an der Idee von der Gottesebenbildlichkeit oder vom Mensch, also die biblische Zusage von Gott, dass wir Gottes Ebenbild sind. Und durch da ergibt sich die Idee, dass du eine Person bist, dass jeder Mensch vor Gott gleich ist, oder? Also und da tun ja eigentlich die Aufklärer später dann aufgreifen, den Gleichheitsgrundsatz vom Gesetz zum Beispiel. Aber die Idee, sagt der Siddentop, ist nicht denkbar eigentlich in der Antike. Das ist wie ein außerirdisches Raumschiff. Das ist absurd zu dieser Zeit. Dort hast du den Status, ist dort entscheidend, der soziale Status, wer du bist, was für eine Stellung das du hast, Sklave oder nicht Sklave, Frau oder nicht Frau und so weiter. Und jetzt kommt plötzlich die Idee, wie ein Raumschiff, dass jeder vor Gott gleich ist und unabhängig vom Kaiser und unabhängig vom... Oder das ist wie, und da hat sich lange nicht entwickelt. Sozial wirksam ist es tatsächlich erst nach der Aufklärung geworden, oder? Aber, und das führt zur Freiheit, die wir heute haben, das führt zum heutigen Rechtsstaat. Ich meine, die Menschenrechte sind undenkbar ohne die Idee von der Gottesebenbildlichkeit. Und wenn wir da nicht neu ins Spiel bringen, also den Zusammenhang auch zu unserer Tradition nicht neu ins Spiel bringen, dann riskieren wir, dass die Leute auch wirklich tatsächlich nicht mehr verstehen, wie wichtig die Themen sind.
Wir gehen auf ein anderes Thema zurück. Und zwar, das ist natürlich ganz etwas Wichtiges. Politbeobachter, das ist eine Organisation, die sich unter anderem sorgt darum, dass das Ständemeer nicht zum Zug kommt, wenn wir über die Rahmenverträge abstimmen. Jetzt könnt ihr da eure Meinung äußern. Hört jetzt gut zu.
Jetzt eine wichtige Meldung zu den EU-Verträgen. Mit dem Ständemeer steigt die Hürde für die Annahme der schädlichen EU-Verträge bei der Volksabstimmung von 50 auf rund 55%. Letztlich entscheidet das Parlament, ob auch die Mehrheit der Kantone zustimmen müssen. Helfen mit, Druck auf Parlamentarier aufzubauen und unterzeichnet unter www.eu-vertrag.ch die Vernehmlassungsantwort, die ein Ständemeer fordert. Jetzt geht es darum, sich nicht nur zu informieren und aufzuregen, sondern auch selber etwas Kleines gegen die EU-Anbindung zu machen. Also auf www.eu-vertrag.ch unterzeichnen. Merci.
Ja, wir gehen schnell kurz auf Amerika, und zwar nach New York. Dort ist UNO und der Trump, der Donald Trump, Präsident von Amerika, hat eine Rede gehalten, wo natürlich die Leute unglaublich katastrophal aufgenommen haben und finden, das ist eine Frechheit. Und ich glaube, sie regen sich nur so wahnsinnig auf, weil er auch, und das ist halt häufig mit Trump der Fall, einfach Zeug ausspricht, wo offensichtlich ist und alle wissen. Aber man macht die ganze Zeit so einen Tanz ums goldige Kalb und getraut sich nicht, einfach mal zu sagen, ja, die UNO ist nichts mehr. Giuseppe, deine Reaktion, was hast du empfunden?
Also, oder wie oft bei so Sachen, wenn der Trump redet, habe ich das Gefühl, oder auch der Vance, oder der Vice President, habe ich das Gefühl, die sagen eigentlich Sachen, wo wir selber müssten sagen. Wo unsere eigenen Leute müssten sagen. Also, wo man den Mut müsste haben, so Selbstkritik. Es ist ein bisschen peinlich, dass ein Amerikaner mal kommt und uns sagen, was bei uns falsch läuft, oder? Es ist ein bisschen peinlich. Eigentlich müsste man selber in der Lage sein, zu sagen, hey, wir haben zu viel Bürokratie. Und was hat er eigentlich gesagt? Er hat gesagt, wir haben zu viel Bürokratie. Wir haben grosse Probleme, die niemand wirklich angeht, aus politischen Gründen. Also, weil man Angst hat vor der öffentlichen Meinung, oder? Und zu Recht natürlich, weil die öffentliche Meinung ist halt links und dann müssen alle sich anpassen. Und da hat er eigentlich gesagt, also wir haben eine politische Korrektheit, die uns zuschnürt im Handlungsraum und wir haben zu viel Bürokratie und machen zu wenig. Und da könnten wir eigentlich alles selber sagen, weißt du? Das wäre eigentlich unsere Aufgabe.
Ja, vor allem, wenn er ja die Schweiz anspricht und eben die Zahl nennt von diesen Insassen in den Gefängnissen, denkst du eigentlich, das ist ja SVP aus dem Nationalratssaal. Nein, es ist der Donald Trump, der das muss so nennen und dann wirklich der Donald Trump sagt, was die Schweiz sollte sagen.
Genau. Das ist crazy, oder?
Es ist auch herzig, wie alle Journalisten sofort einen Faktencheck gemacht haben. Mhm. Alle haben gehofft natürlich, dass die Zahl nicht stimmt, oder? Sie hätten so gern gesagt, da ist nicht eine Fake News vom Herrn Trump. Nein, sie hat gestummen und sie ist sogar untertrieben gewesen. Er hat gesagt, 72, dabei ist 72,5% der Ausländeranteil in unserem Gefängnis. Und wir sind noch schlecht verglichen mit den Deutschen, mit den Österreichern, mit den Griechen vor allem, sind wir sogar noch viel schlechter. Und der Daniel Gerni, der größte Schön Färber von Zürich-Zeitung. Das gibt's ja gar nicht. Sohn vom christkatholischen Bischof Gerni aus Basel. Auch er findet noch 72%. Ist eigentlich positiv. Ist positiv. Ist ja stabil. Und der Ausländeranteil hat doch zugenommen. Der ist noch zufrieden mit diesen 72%. Nein, ich meine, die sind ja nicht bache. Und da merkst du wirklich, genau wie du gesagt hast, Gami, das ist so offensichtlich. Und dann sagt er, ja, das ist einfach SVP. Das ist SVP. Nein, es ist Realität. Und es hat zu tun damit, dass wir ein Problem haben in der Ausländerkriminalität. Aber ich finde auch, Giuseppe, du hast recht, es ist peinlich, dass Donald Trump aus unseren Statistiken studieren muss, um uns etwas sagen, was eine Katastrophe ist. Oder auch, ich meine, das finde ich auch gut. Er hat es so, und das ist eben auch Stärke. Er kann einfach das Zeug reduzieren aufs Wichtige, auf den Bullshit. Und er sagt, Europa, ich habe Europa gern, aber ihr macht euch kaputt. Energiepolitik und die Migrationspolitik macht euer Erbe kaputt. Und das ist so. Mhm. Ganz einfach. Und auch das wissen eigentlich alle. In Europa spüren es ja alle. Ich meine, dass Deutschland, da wird eine Fabrik nach der anderen geschlossen wegen dem Energiepreis, weil der viel zu hoch ist. Und der ist nur zu hoch, weil man Windräder aufgestellt hat und gemeint hat, das bringt etwas. Also das ist schon das Phänomen und geht in das hinein, was wir ganz am Anfang gesagt haben, oder? Die veröffentlichte Meinung, das ist eine kleine radikale Minderheit und es ist eine linksradikale Minderheit. Das tut mir leid. Das sind alles sehr linksextreme Haltungen, die hier als Mainstream verkauft werden. Und die Leute getrauen sich nicht mehr zu sagen, was sie selber sehen. Sie haben das Gefühl, ja, vielleicht sehe ich es falsch. Giuseppe?
Ja, nein. Ich glaube, sie sind ein bisschen geiselhaft von der Angst vor dem Imageverlust. Wenn sie etwas Unpopuläres entscheiden würden, jetzt als Regierung oder als Parlament oder wie auch immer. Also von dem her ist natürlich eine gefährliche Entwicklung, dass du eigentlich weißt, was vernünftig wäre wahrscheinlich. Es gibt sicher Regierungen, die im nicht öffentlichen Raum würden sagen, wohl, jetzt müssen wir bei der Migration schauen oder auch bei der Energiepolitik ändern. Aber sie getraut sich nicht, dass dann nachher die Medien kommt und dann kommen jetzt einen Shitstorm über. Und das ist eine gefährliche Kombo, oder? Du musst quasi unvernünftig bleiben, damit du nicht das Gesicht verlierst.
Genau, ja, stimmt. Du musst weiter schwindeln, flunkern und lügen, dass die Leute das Gefühl haben, du bist wahrheitsverbunden. Das ist wirklich absurd. Das ist wirklich so Orwell-mässig, oder?
Ja, gut, da könnten wir jetzt eben helfen, weißt du, als Journalistinnen und Journalisten, wir könnten eigentlich helfen und eine Gegenöffentlichkeit herstellen, wo die dann keine Angst mehr haben, oder?
Genau.
Aber da brauchen wir Frauen.
Das ist wichtig und deshalb ist auch der Schweizer Monat wichtig, der Nebelspalter ist wichtig, die Weltwochen ist wichtig, die Zürich-Zeitung in Teilen sehr wichtig. Das ist der Punkt. Wir brauchen eine Gegenöffentlichkeit. Das war übrigens ein altes Linkskonzept. Als ich beim Radio Lora noch untergekommen bin, haben wir immer von Gegenöffentlichkeit geredet. Aber es ist eben nicht dumm. Nur haben die Linken natürlich eine Gegenöffentlichkeit geschaffen, die einfach nichts mit der Realität zu tun hat. Aber ist okay, es ist ja kreativ. Aber wir müssen wieder den Realismus zurückbringen. Und den Realismus bringt man nur zurück, indem man darüber redet. Reden und schreiben, das sind die wichtigsten Waffen in der politischen Auseinandersetzung. Es ist einfach so. Das ist, wie man kann ein Land retten und verändern. Gut, das ist jetzt in Bern einfach speziell mit dem Giuseppe Grazia. Giuseppe Grazia ist neu der Herausgeber vom Schweizer Monat. Das war der Anlass von unserer Sendung. Danke vielmals, Giuseppe. Camilotti und Markus Somm tönt sich verabschieden auf nebelspalter.ch. Tönt uns abonnieren. Gegenöffentlichkeit. Und natürlich ganz wichtig, tönt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinne, macht's gut, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.